fahren doch mal gnädig und fahrt nicht immer nach Venedig, nach der Riviera und der Schweiz.
Hallo liebe PyrmonterInnen, liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zum ersten Bad Pyrmonter Podcast auf die Palme gebracht. Pyrmont persönlich, heute mit der 12. Episode und natürlich wieder einem interessanten Gast hier im Studio. Er ist Familienmensch durch und durch, seit 1997 verheiratet und hat ganze 3 Töchter bei sich zu Hause. Da wundert es einen nicht, dass der Beruf außerhalb des Zuhauses stattfindet. Er ist seit 88 Gärtner, seit 94 Meister und seit 98 beim Staatsbad Pyrmont. Herzlich willkommen, unser Kurparkleiter Michael Merkler. Hallo Michael.
Ja, hallo Christian. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, finde ich auch. Schön, dass du hier bist. Meine Güte. Und direkt mal die Frage, als was hast du damals beim Staatsbad angefangen? Hast du direkt als Kurparkleiter angefangen?
Nein, ich bin tatsächlich nach Bad Pyrmont gekommen, um eigentlich nur Ausbildung durchzuführen. Mhm. Das Staatsbad hatte damals eine Kooperation mit dem Berufsförderungswerk. Mhm. Und brauchte einen Ausbilder für Gärtner im Zierpflanzenbau, weil das Staatsbad den praktischen Teil der Ausbildung für das Berufsförderungswerk durchgeführt hat. Und das war eigentlich der Einstellungsgrund und warum ich überlegt habe, dann doch ein paar hundert Kilometer von meinem bisherigen Wohnsitz dann mich zu entfernen.
Wo war das denn? Wo hast du vorher gewohnt?
Ich habe vorher zwischen Hannover und Braunschweig gewohnt, mhm, im Bereich Lehrte, so grob. Ja. Da habe ich gewohnt, habe da auch gearbeitet und brauchte eine neue Orientierung einfach. Und ich fand Ausbildung als junger Meister sehr spannend und wirklich auch eine wichtige Aufgabe, finde ich heute immer noch mit dabei. Und das klang extrem reizvoll und insofern habe ich mich nach Bad Pyrmont aufgemacht.
Und dann im Zuge der Ausbildertätigkeit hatte ich dann irgendwann die Ehrgeiz gepackt und dann hast du gesagt, boah, so eine Anlage mal führen und leiten zu dürfen, das will ich? Oder kam das eher so, war das eher der Weg, der einfach gekommen ist?
Naja, das war so ein bisschen Jungfrau zum Kinde, ne? Das war nicht das gesetzte Ziel und es hat sich so ein bisschen mehr zufällig eigentlich ergeben, mhm, dass ich in einer Phase hier nach Bad Pyrmont gekommen bin, wo auch Wandel war. Wir haben ja auch jetzt momentan durch Corona Wandel. Ja. Auch damals war das eine Phase nach der Gesundheitsreform, des Wandelns. Ja. Und ich bin in eine Gärtnerei gekommen, die ich so in der Form gedacht habe, okay, wenn ich jetzt hier für die Zukunft ausbilden will, dann müssen wir vielleicht auch das eine oder andere vielleicht ein bisschen modifizieren und erneuern und aktualisieren und habe mich dann auf den Weg gemacht, einfach viele Dinge anzupacken und zu verändern. Und irgendwann kam dann der damalige Co-Direktor auf mich zu und gesagt, willst du nicht gleich alles machen? Und in meiner Naivität habe ich gesagt, ja, tolle Aufgabe, mache ich mal.
Ja, so ist das meistens, ne? Genau. Ja, und dann sitzt man wahrscheinlich im Büro und denkt, oh Gott, was gehört alles dazu, oder?
Na, das Glückliche dabei ist ja, dass einen das ja immer erst so nach und nach ereilt. Und im Grunde genommen, wenn ich jetzt sage, das sind ja jetzt schon über 20 Jahre her, ne, wenn ich jetzt die zurückblicke und sage, okay, damals war ich wahrscheinlich wirklich sehr naiv. Wenn ich gewusst hätte, was da alles dazugehört, hätte ich mich womöglich gar nicht getraut. Aber das macht es ja eigentlich auch so schön, dass man einfach sagt, ich finde das toll, ich finde das spannend, ich traue mir das zu, ich mache das jetzt.
Und ich denke mal, das Ergebnis spricht da ja auch für sich heute nach 20 Jahren. Und jetzt wollen wir dich auch ein bisschen näher kennenlernen. Und zwar kommen jetzt die Kaffee- oder Tee-Fragen. Kennst du das Format?
Ich habe es schon gehört, ja. Ich lasse mich jetzt aber überraschen. Ich weiß nicht genau, was jetzt du mich fragst, aber ich werde spontan sein.
Wir werden müde Knochen munter und auch der Blutdruck fährt hinunter.
Wildgarten oder Strebergarten?
Eindeutig Wildgarten.
Da haben wir auch nochmal so ein Sternchen hinter gemacht, weil ich glaube, bei dir zu Hause ist auch eher der Wildgarten, ne?
Ja, es ist immer mal gerade in Sommermonaten ganz spannend. Viele Pyrmonter wissen, glaube ich, schon, wer ich bin und wo ich wohne. Und wenn die dann bei uns am Garten vorbeigehen, dann kommt, glaube ich, schon manchmal eine Falte auf der Stirn und sagt, Mensch, der ist für einen Kurpark zuständig, ob das jetzt wirklich passt. Aber von meiner inneren Leidenschaft, auch von der ganzen Familie her, passt der Garten zu mir. Nichtsdestotrotz kann man auch ein Gartendenkmal dann entsprechend auch pflegen und unterhalten. Da geht es ja eher um fachliche Fragen.
Okay. Frühling oder Sommerflor?
Frühling.
Fotografie, analog oder digital?
Tatsächlich digital, exzessiv, hobbyartig tatsächlich auch, aber ich komme, ich habe analog angefangen mit dir von Anfang an, habe ich von meinem Großvater geerbt quasi und mein Vater hat das auch weitergeführt in Maßen und insofern war das auch immer eine einfache Geschichte, man musste sich nicht alles selber kaufen, die Objektive hatten dann Vater und Großvater, dann konnte man dann immer mit auch losziehen, dann man brauchte quasi nur das Gehäuse noch dazu. Aber tatsächlich macht es digital mit einer qualitativen Kamera Spaß.
Dann ist ja nicht mehr der Verbrauch, wie er früher war da. Man kann ja viel mehr ausprobieren, wenn man sich nicht bei jedem Foto Gedanken machen muss. Ist das jetzt ein verschwendetes Foto oder ist das jetzt einfach nur mal drauf losgeschossen und mal gucken, was dabei rauskommt? Ne?
Ja, wobei man tendenziell zu viel macht dann. Also ich muss mich jetzt auch immer wieder zwingen, dann wirklich auch beim Sichten am Computer dann auch tatsächlich einfach zu löschen. Ne? Nicht zu denken, es könnte ja vielleicht doch nett sein, sondern dann zu sagen, ja, nein, ja, nein. Und
ja, das kenne ich.
Da geht, hat man sonst die mindestens 30% muss schon mal weggelöscht sein nach der ersten Sichtung, besser noch mehr.
Ne? Sonst hat man irgendwann die externen Festplatten gestapelt, wie früher die negative.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ich habe noch über 6000 Dias im Schrank liegen, also da gibt es auch noch genug.
Das heißt, in so einem typischen Familienabend, wo dann mal alle zusammensitzen, so gerade im Winter, kann man dann schön die Dias nehmen und einmal durchklicken.
Ja, das ist toll, ne? Das sind ja auch Erinnerungen, die auch für unsere Kinder klasse sind, auch aus der Zeit, wo sie ja nicht geboren waren, insbesondere. Und da dann auch die Dias mal zeigen können und zu gucken, Mensch, guck mal, da waren wir und das haben wir gemacht. Und das hat ja eine ganz andere Anmutung als am Fernseher oder digital. Ja. Ne? Also so Dia ist ja dann doch was Besonderes.
Ja. Helen oder Wolfgang Quelle?
Keine von beiden.
Keine von beiden. Welche denn?
Trampel am liebsten tatsächlich.
Das Champagnerwasser der Staatsbade.
Ja, also das finde ich sehr angenehm, trinke ich sehr gerne.
Okay, Selbstversorger oder Supermarkt?
Selbstversorger und dann eher nicht Supermarkt, sondern Markt.
Ah, okay, ja. Pyrmonter Seife oder Pyrmonter Honig?
Beides.
Wo ist dein Lieblingsort in Bad Pyrmont?
Ich weiß gar nicht, ob ich einen habe. Ich finde die drei Türme klasse eigentlich. Der Blick auf Pyrmont dann eher. Also ob das nun Bismarckturm oder Schellenturm oder auch Spelunkenturm ist. Vielleicht tatsächlich auch inzwischen so das Areal Schellenturm hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich in der Ecke da hinten ja auch wohne.
Ja, okay. Auf dem Bismarckturm war ich übrigens am Sonntag war ich dann auch drauf. Wieder tolles Wetter, herrliche Aussicht, macht immer wieder Spaß.
Ja, das ist wirklich einfach schön.
Kommt nach Pyrmont, vergesst doch eure Alltagssorgen. Hier freut man sich an jedem Morgen auf Frühsport und Holunder-Tee.
Ja, es geht sich jetzt um den Kurpark. Und da haben wir in der Redaktion überlegt, wie können wir denn damit starten? Und wer dich jetzt vom Äußeren her nicht kennt, der erkennt dich ja sehr gerne an einer ganz bestimmten Eigenschaft. Oder zumindest die Leute, die wissen, wer du bist, aber auch weit von weiter Ferne schon in den Kurpark reinkommen. Dann steht da nämlich ein Mann und der hat ein Tablet in der Hand. Das bist ja meistens dann du. Und was machst du mit dem Tablet?
Mit dem Tablet mache ich meistens eigentlich Dokumentationen, Erinnerungen. Ich habe mir abgewöhnt, mir alles merken zu wollen. Ich muss mir alles aufschreiben. Also das, was ich in irgendeiner Art und Weise weiterverarbeiten will. Und das Tablet ist ein schönes Hilfsmittel, sowohl solche Dinge in Schriftform oder auch in Bild dann festzuhalten. Oft ist es eher tatsächlich ein Fototagebuch, hätte ich fast gesagt. Und dann kann ich die zeitversetzt im Büro weiterverarbeiten, die Dinge. Bilder sagen mehr als 1000 Worte und insofern ist es das dann tatsächlich. Oder ich gehe mit Planungen in den Park, da ist ein Tablet eben auch hilfreich, um vor Ort einfach nochmal dann zu schauen, passt das? Wir sind recht digital inzwischen. Alle Bäume sind digital kartiert, werden digital kontrolliert, gepflegt. Auch die Flächen ist im Grunde genommen, arbeiten wir mit der Natur eben, aber auch mit zeitgemäßen Mitteln.
Du sagst gerade, die Bäume sind kartiert. Da ist auch eine gewisse Pflicht hinter bei den Bäumen. Deswegen hängen ja auch, zum Beispiel, wenn ich jetzt über die Straße gehe, da hängen ja eigentlich an allen Bäumen auf Straßen und immer so Nummern dran. Was hat das damit zu tun?
Ja, das geht auf den BGB tatsächlich schlichtweg zurück. Mhm. Also es gibt kein Baumkontrollgesetz in Deutschland, sondern es gibt nur den BGB und da steht eben drin, dass jeder für sein Eigentum verantwortlich ist. Mhm. Und in Bezug auf Bäume gibt es tatsächlich nur Rechtsurteile, die im Grunde genommen definieren, was man am Ende tun soll, und dazu gibt es Regelwerke. Und diese Regelwerke, die, es wird jetzt so ein bisschen kompliziert und trocken vielleicht auch, aber gerade Bäume, die im öffentlichen Raum stehen, und so ein Kurpark gehört durchaus dazu, dem legen die Gerichte in Deutschland einen höheren Kontrollaufwand nahe als jetzt ein Privatbesitzer. Mhm. Aber ich habe bei mir zu Hause auch Bäume im Garten stehen, ne, Walnuss, Kirschen, alles Mögliche. Und insofern bin selbst ich als Privatbesitzer von Bäumen verpflichtet, eben auch zu gucken, dass die keinen Schaden anrichten können. Also das betrifft jeden von uns. Und wir im Kurpark, wir müssen eben wirklich auch rechtsverbindliche Dokumentationen dann nachweisen. Wenn ein Schadensfall eintritt, im schlimmsten Falle ein Mensch zu Schaden gekommen ist, dann wird ein Gericht prüfen, ob dann wir als Eigentümer regelmäßig diese Bäume kontrolliert haben, dass sie eben auch keine Gefahr darstellen.
Und damit wäre auch für unsere ZuhörerInnen das Geheimnis gelüftet, was die ganzen Nummern an den Bäumen machen. Das ist eine Kontrolle, die sind karikatiert und somit wird eben seitens der Stadt oder eben durch euch im Kurpark geguckt, sind die noch so instand oder kann man irgendwelche Krankheiten zum Beispiel, kann man das so sagen, daran erkennen, ob der Baum jetzt so bestehen bleiben kann oder geschnitten werden muss oder ob da gefährliche Äste sind, die runterfallen können. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen, wobei eben Krankheiten und Schädlinge eher sogar den kleineren Teil der Probleme eines Baumes dann ausmachen. Okay. Häufig sind es eher äußere Einflüsse, ne? Also wir haben bei dem Orkan jetzt einen Baum in der Hülligen Bornallee verloren. Da kann man als Grundursache den Straßenbau nehmen, ne? Also da wurde irgendwann mal eine Straße durch die Hülligen Bornallee gebaut vor Jahrzehnten. Der Baum steht sehr dicht an oder stand sehr dicht an diesem Bereich und dort hat er dann keine Chance mehr in den Straßenraum rein seine Wurzeln vernünftig zu entwickeln und dann fehlt ihm die statische Absicherung auf der Seite und dann kommt eine blöde Windböe bei einem Orkan und schwupps liegt er daneben. Also der war deshalb nicht krank und der hatte auch deshalb keine Schädlinge, die Ursache war Straßenbau.
Interessant. Woher nimmst du denn deine Inspiration? Gerade so das Thema Farben und Bedeutung für den Kurpark. Das ist ja, also wir haben ja eben schon über das Tablet gesprochen und wir beide haben uns ja auch mal irgendwann kennengelernt. Ist ja auch schon ein bisschen was länger her. Da war ich bei dir im Büro und da habe ich gesehen, dass du quasi den ganzen Kurpark auf deinem Computer drauf hast und dann da auch schon die gesamte Sommerbepflanzung komplett vorpflanzt, auch schon farblich von oben sichtbar. Woher nimmst du da die Inspiration?
Ach, da sind viele Kanäle. Das ist ganz oft sind es tatsächlich auch übers Jahr gesehen Besuche von anderen Orten, Gärten. Man kriegt immer Inspiration, wenn man irgendwo unterwegs ist. Das sind manchmal aber auch ganz nüchterne Herangehensweisen, einfach dann auch eine Recherche zu machen, was sind denn Trends. Mhm. Ne? Also es gibt gerade aus dem Bereich Mode gibt es ganz viele Veröffentlichungen zu Farbtrends der nächsten Jahre.
Ah, okay.
Und die nehmen wir mit hinzu. Wir haben bei uns im Team auch zwei Floristinnen. Floristinnen haben eine sehr intensive Ausbildung, was Farbenlehren angeht. Und da gibt es immer einen Austausch, auch im Team. Also so, wenn so die ersten Ideen da sind, dann stellen wir dann diese Ideen auch im Team vor. Manchmal kommen auch Kolleginnen und Kollegen und sagen, Mensch, ich habe da was gesehen, ich habe hier ein Foto auf dem Handy, guck dir mal an, findest du das nicht auch schön? Also es ist so ein Zusammenspiel und ist ein Prozess. Also es ist tatsächlich ein Prozess. Man könnte jetzt sagen, okay, da setzt man sich jetzt hin und nach einem Tag Arbeit ist jetzt die Planung fertig. Tatsächlich geht so ein Prozess bis zu so einer fertigen Planung über Monate.
Wahnsinn. Was für eine Herausforderung. Wenn wir Veranstaltungen im Kurpark haben, du hast gerade schon das Thema angesprochen, insbesondere der Baumschutz mit der Straße. Wie lässt sich das vereinbaren? Gerade die ganzen Schausteller, die da sind, widerspricht sich das nicht eigentlich?
Also tatsächlich schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Also einmal einfach das Denkmal. Der Kurpark ist ja auch ein Denkmal, ist ein Kulturdenkmal, was wir als Aufgabe zu schützen haben. Zum anderen möchte ich einfach, dass die Natur sich auch so gut wie möglich entwickeln kann. Andererseits ist es super toll, Veranstaltungen im Park zu haben, ob das eine Landpartie, ein kleines Fest oder was auch immer ist. Man braucht ganz viel Rückhalt von allen Seiten, von Veranstalter bis, dass man Lösungen findet, dass es für alle passt. Das ist nicht immer ganz einfach. Meistens haben wir dann doch ganz gute Lösungen gefunden. Ich kenne Beispiele aus anderen Orten, wo hinterher das aussah, als wenn eine Horde Wildschweine durch eine Anlage gegangen ist. Da hat man es nicht geschafft. Da geht dann quasi nur noch Generalerneuerung.
Ja.
Also das konnten wir bisher weitestgehend vermeiden, indem wir eben wirklich auch solche Dinge versuchen, intensiv immer zu begleiten. Das ist nicht ganz einfach. Natürlich ist es bei Veranstaltungen im Sommer 30 Grad, super toll und man hat Gastronomie und die möchte gerne unter einen Baum. Und der gefährdetste Bereich für Pflanzen ist unterm Baum. Also eigentlich geht das nicht.
Ja.
Ne? Und gerade wenn wir an Pflanzen wie Buchen denken, die eher bodennahe Wurzelbereiche haben, da ist schon, wenn da über ein Wochenende 500 Menschen da rüberlaufen und ihren Kaffee da trinken, das ist schon tatsächlich dann ein Schaden für den Baum. Und ich finde bildlich gesehen immer ganz gut, stellt euch mal vor, über 3 Tage würde jetzt dir auf dem Fuß alle 5 Minuten jemand sich über eine halbe Stunde auf deinen Fuß stellen, ohne dass dein Fuß einen Schutz hat.
Also ich bin tatsächlich gerade überrascht, dass solche eigentlich, also mein Gedanke war, bei so einem riesigen Baum, bei so einem massiven natürlich ein Objekt, dass dann so ein paar Fußabdrücke gar nichts ausmachen, aber das ist ja gar nicht so dann. Also das ist ja wirklich dann eine Gefahr. Wie ist das denn, wenn ich jetzt durch den Wald gehe und nicht die Waldwege benutze? Ist das da auch schon der Fall?
Da ist das genau der Fall. Man kriegt das ja gerade hier in Pyrmont auch mit. Es gibt ja auch eine Gruppe von, die gerne den Wald auch zum Beispiel mit Mountainbikes nutzen möchten. Und aus Sicht des Waldschutzes, des Tierschutzes und des Naturschutzes ist das hochgradig problematisch. Es werden ja meistens dann, es entstehen Trampelpfade oder Fahrpfade.
Ja.
Und in diesen Bereichen leben ja Pflanzen, Bäume, die leben da aber schon seit 100 oder mehr Jahren womöglich. Die kennen das gar nicht. Also die kennen diesen Bereich nicht, dass da auf einmal der Boden sich verdichtet hat. Also die sind nicht mit dieser Grundbedingung dort aufgewachsen. Das heißt also, die sind gezwungen, innerhalb von wenigen Monaten quasi sich umzustellen. Das gelingt oft, aber oft auch nur, dass eben auch Schäden entstehen. Und wer vielleicht zu Hause schon mal so ein Steckling von einer Pflanze, irgendwas, ein Basilikum oder so, sich mal in ein Glas Wasser gestellt hat und mal beobachtet hat, wie Wurzeln entstehen an Pflanzen. Diese Arten von Wurzeln, die sind eigentlich bei allen Pflanzen sehr ähnlich. Und dann sieht man, dass da so ganz feine Härchen dran sind. Also das, und das, was die Pflanzen brauchen, also auch die Bäume, das sind diese ganz feinen Härchen. Und die sind hochgradig empfindlich. Also nicht die dicken Wurzeln, die man sieht, wo man richtig Holz dann da ist. Das ist im Grunde genommen dann hinterher der Wasserschlauch, der C-Schlauch. Der ist eigentlich nur für Statik und für Wassertransport zuständig. Aber tatsächlich die Wasseraufnahme, die Nährstoffaufnahme, die Kooperation mit bodenlebenden Pilzen, dafür sind diese ganz, ganz feinen Härchen zuständig.
Also quasi, wenn man das jetzt auf den Mensch beziehen würde, wie die Lungenbläschen quasi.
Genau. Okay. So kann man das durchaus vergleichen. Und da sind kleinste Störungen, führen da eben tatsächlich dann eben auch zu Problemen.
Ja.
Und das kann eine ausgewachsene Eiche, eine ausgewachsene Buche sein. Das nennt man fachlich dann Versorgungsschatten. Also wenn man Pech hat, können dann eben tatsächlich ganze Kronenbereiche absterben dadurch, dass bestimmte eben Aufnahmebereiche und Wasserleitungsbereiche dann unterversorgt werden. Und ich finde das dann am Ende irgendwann nicht mehr angemessen, dass man dann eine Pflanze, die Jahrhunderte alt wird, also älter als wir es können, dass man die für wenige Tage nette Dinge dann so stark schädigt, dass sie womöglich Überlebensprobleme kriegt.
Was bedeutet das dann im Hintergrund für euch, gerade also bei Veranstaltungen im Kurpark? Wie kann ich mir das jetzt als Laie vorstellen? Was macht ihr vorher, während der Veranstaltung und auch nachher?
Naja, ganz wichtig ist vorher eben im Rahmen der Planung der Veranstaltung abzustecken, in welchen Bereichen eben Probleme geringer sind als in anderen Bereichen. Ne? Also alles, was Wege und Plätze angeht, ist relativ unproblematisch. Freie Rasenflächen sind anders belastbar als jetzt Bereiche unter Bäumen. Und das wird, soweit es irgendwie geht, im Vorfeld der Planung der Veranstaltung so abgesteckt, dass das Schadpotenzial so gering wie möglich ist. Also Vorsorge ist da eigentlich das Thema.
Okay.
Kommt nach Pyrmont, das Bad ist nichts für Wasserscheue. Hier kannst du trinken ohne Reue. Täglich 4 Liter sind nicht viel.
Jetzt haben wir natürlich noch eine ganz besondere Attraktion in unserem Kurpark, neben ganz vielen natürlich, aber eine sticht heraus, die ist ja auch auf unserer Silhouette abgebildet, das ist die Palme, beziehungsweise ganz viele Palmen. Wie viele sind es eigentlich?
Ja, das schwankt natürlich immer so ein bisschen durch Zukäufe und dann auch bei Palmen sterben mal Pflanzen durchaus. Ja. Ne? Das ist das Kommen und Gehen im Leben. Rund 500 Pflanzen haben wir immer im Bestand. Ne? Also das Wahnsinn. Ist so der Bestand, den wir halten wollen, den wir jetzt so insgesamt für die Gestaltungsziele, die hier im Ort sind, gibt ja auch außerhalb des Palmengartens solche Bereiche, dass wir da entsprechend die Pflanzen haben, die wir für diese Gestaltung brauchen.
Jetzt kann man da ja ganz klar sagen, ihr seid Profis, was Palmen angeht. Jetzt mal so ein paar Tipps für die Leute zu Hause, die da auch eine Palme haben und manchmal nicht so ganz damit zurechtkommen, weil sie dann doch relativ schnell eingegangen ist. Was muss man beachten? Mach mal, wenn es geht, 5 Tipps für unsere ZuhörerInnen, was bei der heimischen Palme beachtet werden sollte.
Fast würde ich es auf einen Tipp reduzieren und sagen, möglichst wenig pflegen.
Ach.
Also die größten Fehler, die gemacht werden, ist eigentlich, dass man zu oft an Pflanzen zu Hause pflegt. Das ist das auch bei Zimmerpflanzen, also jetzt nicht nur auf Palmen reduziert, sondern auch bei Zimmerpflanzen. Die meisten Pflanzen, die ich sterbend gesehen habe in meiner Karriere, waren totgepflegte Pflanzen. Häufig zu viel gegossen. Also in der Regel ist das, was wir als feucht bei Pflanzen in Töpfen Ne, so muss man das ja reduzieren. Bei Palmen redet man von Kübeln, ist ein bisschen größer. Bei Zimmerpflanzen sind es halt Töpfe. Unterm Strich ist es immer der gleiche Überlebensraum für die Pflanze, für den Wurzelraum. Und wir empfinden, wenn wir die Hand auf die Erde legen und sie ist feucht im Sinne der Pflanze, empfinden wir als Menschen die als trocken. Das ist häufig ein Fehler, der gemacht wird. Wichtig ist, man muss immer wissen, im Bereich der Wurzeln muss auch immer Luft sein, Sauerstoff, auch andere Gase. Es muss immer genug Luft da sein, es muss ein Gasaustausch möglich sein für die Wurzeln.
Ja.
Man redet in der Regel von einem Verhältnis von 50% festen Material, ne, und Porenvolumen von 25% Luft und 25% Wasser.
Was bedeutet das für denjenigen zu Hause? Was kauft er dann, um so eine Pflanze einzupflanzen?
Man sollte auf gar keinen Fall eine teure Pflanze kaufen und bei der Erde sparen. Also das Substrat, was die Pflanze braucht, ist eigentlich viel wichtiger als die Pflanze selbst. Das ist der Überlebensort. Dort versorgt sich die Pflanze mit Wasser und Nährstoffen und so kriegt sie Halt. Das ist das Wichtige, dass man wirklich ein sehr gutes, erprobtes Substrat sich kauft.
Also hole ich eine echte Palmenerde, die halt wirklich dafür ausgelegt ist.
Im Zweifel eine echte Palmenerde, die sind häufig eher auch mineralischer, also da sind tatsächlich hohe Anteile von Steinen, ne, sag ich jetzt mal im weitesten Sinne drin. Das kann Lava sein, das kann Bims sein, das ist ja so ein Kunstgestein, ist das. Das können aber auch andere Gesteinsarten sein, die da mit dabei sind. Die haben dann immer in der Mischung ihre Eigenschaften in der Kombination, immer mit dem Ziel, diese Verhältnisse 50-25-25 zu erreichen. Denn es ist immer sehr abhängig von den Pflanzen her. Viele haben sehr unterschiedliche Ansprüche an die Bodensäure. Das bezeichnet man pH-Wert allgemein. Ne?
Ja.
Man kennt das so ein bisschen aus dem Trinkwasserbereich auch mit Carbonathärte. Das geht in so eine ähnliche Richtung. Da muss man immer ein bisschen auf die Pflanzen achten. Was brauchen die tatsächlich? Sind sie sehr anspruchsvoll an die Nährstoffe? Für 90% der Pflanzen kann man das gleiche Substrat nutzen.
Ja.
Die sind im Verhältnis dann doch wieder tolerant. Und für die anderen 10%, da muss man einfach wissen, dass man spezielle Dinge braucht. Und
da gehört die Palme auch mit dazu, oder?
Da gehört die Palme durchaus dazu. Da gehören dann eher noch sogar auch Spezialpflanzen dazu, wie Orchideen, alles was Orchideen heißt, Bromelien und Kakteen.
Okay.
Ne, das sind so im Zimmer so die Spezialisten. Im Garten sieht es wieder noch anders aus. Da gibt es natürlich Lebensgemeinschaften. Ne? Da gibt es einen Steingarten, da gibt es dann eher den Waldsaum. Ne? Also das sind dann eher so Lebensgemeinschaften, die dann auch andere Bedingungen erfüllen müssen. Ne?
Ja, also kann man als Tipp festhalten, Finger weg und gute Erde kaufen.
Ja, so ungefähr, ja.
So ungefähr.
Also wie gesagt, also schon was tun, aber nicht jeden Tag einen Schluck Wasser an eine Pflanze kippen, sondern lieber einmal vernünftig die Pflanze gießen und dann auch wieder abtrocknen lassen. Das ist auch in der Natur, es gibt ja nur sehr wenige Regionen auf der Erde, wo im Grunde genommen tagtäglich es regnet.
Ja.
Ne? Auch wichtig ist auch bei solchen Pflanzen in allen Klimaregionen dieser Erde gibt es sowas wie Jahreszeiten.
Mhm.
Ne? Also auch in den Subtropen gibt es Jahreszeiten, die äußern sich nur nicht mit Schneefall dort, sondern die haben dann Nasszeiten und Trockenzeiten.
Ja.
Ne? Und immer in diesen Phasen passen sich die Pflanzen in ihrer Natürlichkeit an und haben dann auch zeitweise richtig Ruhephasen. Und dann muss man sie auch wirklich in Ruhe lassen. Ne?
Ja.
Das ist dann eigentlich tatsächlich das Entscheidende. Im Zweifel frag den Gärtner deines Vertrauens oder die Gärtnerin und oder lies nach. Aber wie gesagt, also meine Beobachtung ist, es wird am liebsten zu viel gepflegt.
Okay, das halten wir auch mal so fest als Tipp für unsere ZuhörerInnen.
Kommt nach Vermont, wer hier mal war, der ist gleich jünger. Das Moor wird wie ein Jugendstünger.
Jetzt kommen wir zur Generationsfrage. Ich meine, verheiratet, drei Kinder, schon sehr lange im Beruf. Gärtner. Da kann man schon so ein bisschen was ableiten. Aber ich habe hier von der Redaktion einen ganz spannenden Satz bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn so, glaube ich, noch gar nicht gehört. Aber er kommt wohl aus deiner Zeit. Der Mörder ist immer der Gärtner. Sagt dir das was?
Ja, das war, glaube ich, eine Zeit lang in Krimis immer gern genommen, dass dann, kenne ich den Spruch, ja. Also der Gärtner ist immer schuld sozusagen in der Sache. Ich glaube, heute gar nicht mehr so üblich.
Das würde auch erklären, warum ich den nicht kannte.
Ja, doch, ich kenne den. Also ich bin damit aufgewachsen, ja.
Ja, also haben wir jetzt einen guten Anhaltspunkt für die Generation.
Aber ich komme ja auch aus einer Gärtnerfamilie. Also insofern, ich bin ja in einer Gärtnerei aufgewachsen als Kind.
Ja.
Quasi von der Wiege an. Ich kenne im Grunde genommen eigentlich das alles nur so, ne?
Also als schuldig geboren.
So ungefähr, ja, aber gern als schuldig geboren. Also ich habe das nie bereut, wobei ich heute total was anderes mache als das, was ich als Kind miterlebt habe. Der Gartenbau ist sehr vielfältig. Es gibt sehr viele Spezialisierungen in den Bereichen. Böse Zungen würden sagen, ich bin in einer Pöttchengärtnerei aufgewachsen. Also das heißt in unserem Bereich Zierpflanzenbau. Ja. Also das ist der Bereich, wo es eben um Zier und Schmuck von Haus und Garten geht. Mhm. Gar nicht mal um jetzt einen Baum zu pflanzen und der soll 100 Jahre im Garten wachsen. Das ist dann eher der Aufgabe von Baumschulen und Garten- und Landschaftsbau, also die Gärten. Ne? Das sind so spezielle Bereiche. Und ich komme tatsächlich eher aus diesem Areal Zier und Schmuck für Haus und Garten. Geht sehr stark dann auch in Richtung Floristik dann häufig mit diese Bereiche. Da bin ich aufgewachsen. Und bin heute ja eher tatsächlich im Bereich Garten- und Landschaftsbau. Das wäre jetzt so der Bereich Pflege und Hege und auch Anlage von Gärten bis hin zu Landschaftsarchitektur, Denkmalschutz. Das ist eigentlich eher so der Fokus auch meines Alltäglichen. Ne?
Jetzt hatte ich das ganze Leben ja wirklich mit den Pflanzen geprägt und auch das Thema Nachhaltigkeit ist bei dir ja ein sehr, sehr wichtiges Thema und da einfach die Frage, was bedeutet denn für dich persönlich Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit bedeutet für mich eigentlich, meinen Fußabdruck auf dieser Erde so zu halten, dass mehr nachwächst, als ich vernichte.
Sehr kurz zusammengefasst,
das bringt es, glaube ich, ziemlich stark auf den Punkt. Man kann es kompliziert machen, wenn man die UN-Charta der Nachhaltigkeit nimmt. Da sind ja 17 Ziele definiert. In drei Oberbereiche, wo es ja dann immer auch um den Dreiklang zwischen sozialem, ökologischen und wirtschaftlichen Handeln geht. Aber unterm Strich meine ich, ist das Wesentliche, wir verbrauchen auf dieser Erde zu viel Ressourcen. Und das ist eigentlich der Kernpunkt, an den man rangehen muss, mit welchen Mitteln auch immer.
Ja, genau die Mittel möchte ich nämlich wissen. Wie machst du das denn bei dir jetzt privat?
Bei mir privat ist das tatsächlich, dass wir versuchen, so lokal wie möglich unsere Beschaffung von Lebensmitteln auch zu machen, bis hin zum eigenen Garten eben auch Dinge zu haben, um Selbstversorger zu sein. Dafür reicht unser Garten schlichtweg nicht. Ja. Dann eben aber auch, soweit es irgendwie geht, Produkte aus der Region zu kaufen oder dann eben Produkte, wo ich sage, zumindest die Strategie, die hinter der Produktion und dem Handel dieser Produkte liegt, verfolgt ähnliche Ziele. Da landen wir sehr schnell im Bereich Ökologie, ne? Ja. Also ökologisch produzierte Lebensmittel. Und wenn wir im ökologischen Landbau landen, haben wir eigentlich in der Regel auch die sozialen Verantwortungskomponenten gleich mit drin. Also das ist sehr eng verzahnt dort auch häufig. Ich finde es immer sehr schade, dass in der Öffentlichkeit dann eher die schwarzen Schafe hervorgehoben werden, die es überall in unserer Welt gibt. Und dass dann ökologische Landwirtschaft über diese schwarzen Schafe häufig auch definiert wird. Das finde ich sehr schade, ohne dass ich jetzt konventionelle Anbaumethoden komplett verteufeln möchte.
Ja.
Aber ich glaube, unterm Strich ist der Ansatz ökologischer Landbau im Nahrungsmittelbereich, ich denke, für unsere Zukunft auf dieser Erde fast der einzig wahre. Also wir müssen eher verzichten. Und wenn wir zum Beispiel auf Fleisch verzichten würden, weitestgehend auf dieser Erde, als Konsum. Hätten wir überhaupt keine Probleme, auch ökologisch pflanzlichen Nahrungsmittel anzubauen. Die Flächen würden alle mal reichen.
Also bist du auch Vegetarier?
Nee, bin ich tatsächlich nicht. Wir heißen die heute Flexitarier oder so.
Flexitarier, ne? Also, ja.
Ich esse Fleisch eigentlich wenig bis gar nicht. Mhm. Mal Wurstwaren, so ein bisschen.
Ja.
Und wir versuchen da tatsächlich unseren Kindern gegenüber auch Flexibilität zu zeigen und zu sagen, findet euren eigenen Weg. Ne?
Ja.
Also wir wollen jetzt auch nicht militant sein in dem Bereich. Und sie sollen sich da selbst entwickeln dürfen und dürfen alles ausprobieren. Aber sie kriegen von uns, glaube ich, auch immer wieder mit auf den Weg zu sagen, bitte achtet auf dies und achtet auf das.
Mhm. Jetzt war das ja das Thema privat. Jetzt kommen wir zum Thema beruflich. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch für dich im Beruf ein sehr, sehr wichtiges Thema. Was mir da privat auffällt, du fährst mit so einem Golfauto hier durch die Gegend. Hängt das auch schon mit dem Thema Nachhaltigkeit im Beruf zusammen?
Das hängt da auf jeden Fall mit zusammen. Also wir haben lange bevor Elektromobilität auch im gewerblichen Bereich ein Thema wurde, haben wir eigentlich das hier schon getan. Wir haben schon vor, ich könnte es gar nicht sagen, wann wir schon angefangen haben, die ersten Elektrofahrzeuge für Transportzwecke im Kurpark anzuschaffen. Das ist lange, lange her. Wir haben mit so kleinen Elektrofahrzeugen, Zugfahrzeugen angefangen, die so auch bei der Bahn, auf den Bahnsteigen manchmal rumgurken. Ziel war da auch durchaus, das ist erstmal so ein Gerät anschaffen, ist ja noch nicht nachhaltig. Ne? Also wenn ich dann so ein Fahrzeug mit Atomstrom oder mit Kohlestrom noch schlimmer betreibe, dann ist die Nachhaltigkeit schon zu weiten Teilen womöglich wieder dahin, wenn man Pech hat.
Ja.
Ne? Also wir sind ja inzwischen beim Staatsbad so weit auch, dass wir Ökostrom beziehen und dann wird die Sache rund. Ne? Also wenn der Energieträger dann auch da reingehört. Das Entscheidende eigentlich ist auch, dass wir im Bereich des Kurparks auch auf Elektro, soweit es geht, umgestiegen sind und noch umsteigen. Es ist ein Kurpark, das ist eine Form von Therapie.
Ja. Ja.
Man könnte es auch als Therapiegarten betrachten. Mhm. Und jede Störung einer Therapie verhindert oder beeinflusst den
Erfolg.
Zweck.
Ja.
Und Lärm ist ein ganz großer Faktor dort. Insofern versuchen wir, Lärm, soweit es irgendwie geht, zu vermeiden. Wir haben nichtsdestotrotz 30 Hektar Kurpark, um Parkanlagen zu pflegen und müssen das in einer Zeit, die uns zur Verfügung steht, machen. Und das geht heute nur technisiert. So viel, wir haben nicht so viele Menschen, dass wir jetzt sagen, wir können jetzt auch Nagelscheren ausgeben, um den Rasen zu bearbeiten. Das heißt also, wir brauchen eine Technisierung, wir brauchen die kompetenten Menschen, die dabei sind, aber die Technik und die Menschen, die den Park pflegen, die sollen die Gäste, die Besucher des Parks nicht negativ beeinflussen, wenn es irgendwie geht. Und da spielt Elektro tatsächlich eine ganz, ganz große Rolle. So ein Aha-Erlebnis war vor ganz vielen Jahren mal ein Sommertag für mich. Da waren quasi alle mit Maschinen unterwegs, Benzinbetriebenen.
Ja.
Und man, egal wo man sich in den Park hingestellt hat, man hatte eine Lärmkulisse.
Ja.
Das war so ein Moment, ne, wo ich gesagt habe, da müssen wir dran arbeiten. Das kann eigentlich nicht Sinn und Zweck sein, nur eine optische Qualität herzustellen, aber die Menschen zu stressen.
Ja.
Daraus hat sich tatsächlich erst so ein bisschen auch das Nachhaltigkeitskonzept dann entwickelt. Wir haben schon vor fast 15 Jahren aufgehört, irgendwelche Pflanzenschutzmittel in diesem Kurpark einzusetzen.
Das wollte ich mich als nächstes fragen, weil ich sehe da also höchstens mal Silke Bukowski, die ich dann mit dieser Gasflasche sehe, wo dann eben der Brenner im Spiel ist. Aber die gelbe Giftflasche, die man so ganz typisch vor vielen Jahren noch sehr regelmäßig überall gesehen hat, wo man vorbeigegangen ist, die sieht man bei euch gar nicht.
Die sieht man gar nicht. Wir verzichten sogar tatsächlich auch auf, also es gibt durchaus Pflanzenschutzmittel, die auch im ökologischen Landbau zugelassen sind. Die könnten wir einsetzen, wenn wir das wollten. Wir haben gärtnerische Anlagen, also das wäre rechtlich tatsächlich durchaus zulässig. Egal, was ich aber nehme, selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein natürliches Pyrethrum ist ein Beispiel, was man einsetzen kann gegen Blattläuse zum Beispiel. Ne? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir schicken jetzt unsere Mitarbeiter los in den Palaisgarten, da stehen Rosen, da sind garantiert Blattläuse. Und sagen so, da gehst du jetzt morgen früh hin und spritzt Pyrethrum. Das muss man früh morgens oder spät abends machen. Natürliches Pyrethrum zerfällt unter Sonnenlicht. Das heißt also, man muss das entweder vor dem Sonnenaufgang oder nach dem Sonnenuntergang machen. Ja. Wir machen das dann morgens und dann trocknet das dann langsam ab. Und dann kommt der nächste Besucher und sagt, oh toll, da blüht jetzt die Rose so schön und schnuppert da dran, fasst die Pflanze an, der nimmt mit der Hand, vielleicht sogar mit Berührung im Gesicht, dieses Pyrethrum auf. Wir wissen alle nicht, was solche Schadstoffe mit uns auch in unserem Körper anrichten. Auch natürliche Pyrethrum ist erstmal ein Gift. Ne? Wir haben uns eigentlich entschieden zu sagen, wir verzichten vollständig drauf und versuchen der Natur zu helfen, sich selbst zu helfen.
Das bedeutet?
Das bedeutet, unsere Beobachtung ist tatsächlich, wir haben Blattläuse im Rosengarten. Wir beobachten das eher. Und wir beobachten dann auf einmal, dass dann Larven von Marienkäfern da sind, dass dann Florfliegenlarven unterwegs sind. Dass
also Marienkäfer waren ja die Feinde der Blattläuse, oder? Ja.
Ne? Ja. Also und das Erstaunliche eigentlich dabei ist, je weniger wir Fremdstoffe in den Park hineinbringen, umso eher stellt sich wieder eine Art ökologisches Gleichgewicht, soweit das in so einer Kulturlandschaft möglich ist, dann auch ein. Und wir beeinflussen natürlich dadurch auch keine Singvögelpopulation oder Wildbienenpopulation. Ne? Auch die nehmen dann das Pyrethrum ja auf. Wenn wir also jetzt eine Pflanze spritzen würden, auch mit ökologischen Präparaten, würden natürlich auch alle anderen Tiere dieses Mittel mit aufnehmen, selbst wenn es sie nicht zum Tode schädigt. Aber es gibt genügend Studien, die Randeinflüsse auf Insektenpopulationen nachgewiesen haben. Gibt eine Studie zum Beispiel zum Thema ein gern genommenes Mittel in Landwirtschaft und Öffentlichkeit ist Roundup. Das ist Glyphosat als Unkrautvernichter. Ja. Ich finde es fast schon perfide, dass man das als Pflanzenschutzmittel bezeichnet, weil es eigentlich ein Pflanzenvernichtungsmittel ist. Und es gibt eine Studie, die nachgewiesen hat, dass zwar Glyphosat nicht direkt Insekten schädigt, also hier geht es um Honigbienen in dem Falle tatsächlich, sondern dass sie ein Bakterium schädigen, was am Raps lebt und dieses Bakterium einen Einfluss auf den Stoffwechsel von Bienen hat.
Okay.
Und wenn das Bakterium nicht mehr da ist, dann eben die Bienen ein Problem kriegen dadurch, dass ihr Stoffwechsel beeinflusst wird, negativ.
Okay.
Also insofern würde ich mal sagen, ja, man kann sich hinstellen und sagen, Glyphosat tötet keine Bienen. Man kann sich aber auch genauso gut hinstellen und sagen, wir wissen schlichtweg nicht, wie der Einfluss ist.
Mhm. Ja? Interessant, ja. Das war nachhaltiges Co-Park-Management und wenn jetzt neue Pflanzen kommen, wird das Thema Pflanzenschutz und auch Nachhaltigkeit direkt von Anfang an mit beleuchtet? Also ich sage mal beispielsweise, wenn ihr jetzt eine Anregung bekommt, ihr möchtet, unsere Kurgäste möchten gerne einen großen Kaktusgarten haben. Wie reagierst du darauf, beziehungsweise was würde dann dagegen sprechen?
Na, Kaktusgarten ist natürlich auch eine Herausforderung, jetzt schon mal gedanklich damit umzugehen, wo ich spontan sagen würde, allein das Denkmal wird wahrscheinlich verhindern, dass man sowas dann tut. Oder zumindest wird es das etwas erschweren, sage ich jetzt mal. Egal wie ich Pflanzen einsetze in unseren Gärten, ob nun Parkanlage oder öffentliche Grünanlagen oder Privatgarten, das Entscheidende bei ist tatsächlich Pflanzenwahl. Ne? Also es gibt ein Modell des integrierten Gartenbaus und die wesentlichen Grundfaktoren, die man erfüllen muss, ist am Standort die richtige Pflanze auszuwählen und auch den Lebensraum entsprechend so vorzubereiten, dass die Pflanze dort auch vital leben kann überhaupt.
Da gibt es jetzt so eine Liste, das habe ich richtig verstanden. Also da gibt es so ein Verzeichnis und
Ja, da gibt es Listen oder auch Menschen, die sich, also es gibt viele Forschungsstandorte in Deutschland, die verschiedene Schwerpunkte haben. In Bad Zwischenahn ist Baumschulschwerpunkt zum Beispiel. Da kann man dann anrufen und sagen, sag mal, habt ihr da Erfahrungen zu den und den Bereichen? Wir hatten das jetzt vor kurzem mit der Zypressenallee, als wir die erneuert haben. Da haben wir eben Literatur hinzugezogen, haben dann aber auch bei der Lehr- und Versuchsanstalt angerufen und haben gesagt, Mensch, wir haben das und das vor, was würdet ihr denn empfehlen als Sorte, als Pflanze? Welche Möglichkeiten haben wir, wo müssen wir drauf achten? Ne? Also das ist schon wesentlich. Also sagen wir mal andersrum, um es plakativer zu machen, ich finde eine Rose ganz toll, ich habe aber nur Wald. Und ich pflanze trotzdem, weil ich die Rose so toll finde, die Rose in den Wald. Und wundere mich, warum sie nicht wächst.
Ja.
Das macht es, glaube ich, ganz deutlich. Ich muss die Pflanze so einsetzen, wie sie in ihrem natürlichen Lebensraum lebt.
Das ist ja auch gerade sowieso ein ganz großes Umdenken, denn die ganzen Fichtenwälder, die es gibt, das sieht man ja auch gerade hier im Teutoburger Wald, wenn man da durchfährt, es gibt immer mehr wahnsinnig große, kahle Stellen. Das hat auch was damit zu tun, oder?
Unbedingt. Fichte hat man ja nur wirklich, weil es ein sehr schnell wachsendes Wirtschaftsholz ist, überall hingepflanzt. Es war billig, war schnell zu kultivieren, über Jahrzehnte recht unkompliziert, wirkten sie. Und jetzt sind wir eben mit klimatischen Veränderungen betroffen und stellen fest, dass das jetzt irgendwie doch nicht so sinnvoll ist. Das wird auch andere Baumarten noch durchaus betreffen und auch Pflanzenarten im Garten. Was den Kurpark angeht, trennen wir uns nach und nach zum Beispiel von Rhododendron, soweit es irgendwie geht. Wir müssen zunehmend künstlich auch bewässern in den Sommermonaten phasenweise. Wir haben sehr mineralisches, sehr kalkhaltiges Wasser in Bad Pyrmont.
Ich glaube, jeder Pyrmonter kennt das auch.
Ne? Was durchaus bei den Heilquellen ja gern genommen wird und auch sehr gesundheitsfördernd ist. Aber bei Rhododendron sind eben sowohl hohe Mineraliengehalte als auch ein hoher Kalkgehalt schädlich. Und auch von der Nachhaltigkeit her gesehen, wir müssten extrem viel tun, um Rhododendron-Kulturen über Jahrzehnte vital zu halten im Park. Und insofern sind wir auch dort, dass wir sagen, so, wenn jetzt ein Rhododendron-Standort abstirbt, langsam, dann gucken wir uns den Standort an, erstmal auch wir persönlich überlegen, was wir gestalterisch dort gerne hätten als Ziel oder was das Denkmal vorgibt vielleicht sogar auch und überlegen dann, welche Pflanzenart könnte an diesem Standort dieses Gestaltungsziel erreichen und das wird die Auswahl sein. Dadurch, dass es ein Gartendenkmal ist, gehen wir dann auch immer in den Austausch mit der Denkmalpflege. Also wir wägen dann auch immer mit der Denkmalpflege ab, müssen wir zwingend an dieser einen Pflanzenart festhalten, bei Bäumen ist das manchmal so, oder können wir aufgrund von Standortfaktoren auch mit einer anderen Pflanzenart dort rangehen. Also es ist immer ein Abwägungs- und ein Abstimmungsprozess.
Ja, sehr, sehr spannend und mal Hand aufs Herz, Michael. Hast du schon mal so eine Pflanze aufgrund von einem Fehler, gärtnerischen Fehler, so richtig eingehen lassen?
Ja, klar. Also wir sind ja alle Menschen, auch Gärtner sind Menschen und auch Gärtner machen Fehler. Und gerade wenn wir Neues wagen, gehen wir ja auch immer das Risiko ein, dass die Dinge, die wir damit verbinden, aus bestem Wissen und Gewissen am Ende dann doch nicht so kommen. Das passiert
oft. Hast du da irgendwas in Erinnerung, was dir sofort einfällt in dem Zusammenhang?
Also die eine oder andere Staudenpflanzung ist durchaus, also gerade Stauden, winterharte Stauden, ist ein sehr, also die sind vielleicht nicht unbedingt sensibel, aber sie brauchen eben schon sehr viel Fachwissen und es gibt tausende von Sorten und Arten und sehr unterschiedliche Gemeinschaften und man versucht ja immer Bilder zu gestalten.
Ja.
Das hat so ein bisschen, geht so fast ein bisschen in Richtung Malerei, ne? Mhm. Man versucht immer Motive und Bilder zu gestalten und da weicht man vielleicht auch von Lebensgemeinschaften, die natürlich zusammenkommen, dann auch ab und
ja.
Dann gibt es Züchtungen und dann muss man sich zum Teil eben auch auf Literatur verlassen, also auf Erfahrungen, Literatur, Fragen von anderen. Aber man erlebt es nicht nichtsdestotrotz, dass man dann sagt, so der Standort, den ich jetzt gerade neu gestaltet habe, der hat dann eben doch noch eine Variante, die dazu führt, dass von 10 Pflanzen nur 8 wirklich funktionieren und 2 nicht.
Mhm.
So ein bisschen leidvoll haben wir es ja jetzt ertragen müssen in der Zypressenallee,
dass ja.
Die Pflanze, die wir 2015 ausgewählt haben, die sich gestalterisch super gemacht hat, mit diesen Extrembedingungen des Februars 2020,
ja.
Starker Schneefall, starke Fröste, extrem hohe Sonneneinstrahlung im Februar schon, dass die vertrocknet sind schlichtweg. Die sind ja nicht erfroren damals, diese Pflanzen, sie sind vertrocknet. Da gibt es sogar einen Fachbegriff für, der nennt sich Frosttrocknis. Das betrifft viele immergrüne Pflanzen, ne? Die Zypressen, die gehören zu den Nadelgehölzen, die sind immergrün. Und in so einer Situation verdunsten die Nadeln Wasser, aber sie kriegen kein Wasser
kein
nach.
Kein Nachschub, weil sich nichts mehr bewegt.
Und ja. Das ist natürlich, das tut weh. Ne? Also gestalterisch fanden wir die super klasse. Würde ich heute auch immer noch so unterstützen. Und normale Winter, die wir hier haben, machen die ganz toll mit. Diese eine Extremsituation, die wir in diesem Februar 2020 ja. hatten. Ja, ich meinte natürlich den Februar 2021 mit dem starken Schnee- und Wintereinbruch. Die war der Todesstoß für diese Pflanzen. Das tut echt weh. Das sind über 40 Bäume, die dabei jetzt gestorben sind. Ne? Mhm. Und das schmerzt tatsächlich. Ne? Und wir versuchen jetzt eben dann daraus unsere Lehren zu ziehen. Haben jetzt eine andere Pflanzenart ausgewählt. Und über den Prozess der ganzen Neugestaltung jetzt und Abwägung mit vielen Fachleuten zusammen, ja, steckt da die Hoffnung drin, dass das jetzt über Jahrzehnte funktioniert. Wissen wir es dann erst in Jahrzehnten.
So sieht's aus. Und das waren jetzt ja wirklich viele Eindrücke vom Kurpark und auch vom Thema Nachhaltigkeit. Vielen Dank dafür schon mal. Wir sind nämlich jetzt schon fast am Ende angekommen vom Podcast.
So schnell geht's, ne?
Kommt nach.
Und jetzt noch ganz zum Schluss die Frage. Dein perfekter Tag in Bad Pyrmont?
Mein perfekter Tag in Bad Pyrmont ist tatsächlich morgens aufstehen, eine gute Zeit mit den Kindern, mit meiner Frau haben, vernünftig auf den Weg kommen, schönes Wetter, einen Sonnenaufgang auf dem Fahrrad zu erleben. Mhm. Wir ziehen morgens immer als Familie los. Ich glaube, wir sind in Teilen von Pyrmont da schon bekannt wie ein bunter Hund, weil wir die sind, die bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad unterwegs sind, als ganze Familie. Dann wirklich einfach auch hier im Park dann Dinge bewegen zu können. So wie letzte Woche haben wir einen Orkan erleben müssen.
Mhm.
Wir haben Schäden gehabt. Wir haben sie aufräumen müssen, was dann erstmal viel Arbeit macht und haben dann aber es trotz all dem hinbekommen, die Zypressenallee fertig zu bekommen, den Park wieder sauber und sicher zu haben, schönes Wetter zu bekommen jetzt und einfach dann viele glückliche Menschen zu sehen und dann geht man abends irgendwie nach Hause und hat eine gute Zeit mit der Familie und das ist ein perfekter Tag.
Damit passte der Anfang mit Michael ist ein Familienmensch ja voll und ganz ins Bild. Und ja, lieber Michael, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, das war die 12. Episode des Bad Pyrmonter Podcast auf die Palme gebracht. Pyrmont persönlich, ich bin Christian Gelig und freue mich auf Sie zur 13. Episode. Michael, danke, dass du da warst.
Danke.
Kommt nach Pyrmont, ihr kommt schon nicht zum WhatsApp-Schreiben. Zeit vertreiben. Mit Fango, Tango und noch mehr.